Ja, guten Morgen zusammen. 12 Kapitel Hebräerbrief liegen nun hinter uns in der fortlaufenden Betrachtung. Und heute ist das 13. dran, der Abschluss, das letzte Kapitel des Hebräerbriefes. Und ich mache es gerne so, ich für mich selbst, wenn ich die Bibel lese, wenn ich irgendeinen Text betrachte, dann schaue ich mir den Kontext an. Und jetzt habe ich für mich den Anspruch mit euch, die 12 zurückliegenden Kapitel in jeweils 30 Sekunden pro Kapitel durchzugehen, damit wir die Linie sehen, die zu Kapitel 13 als Abschluss des Briefes hinführt. Ich weiß nicht, wie gut es gelingt. Zunächst einmal als Erinnerung das Grundsätzliche, den Hintergrund zum Hebräerbrief nochmal als Erinnerung. Der Brief wurde ja ursprünglich an Christen geschrieben, die in ihrem Glauben und Bekenntnis zu Jesus Christus unsicher geworden waren, aufgrund von gesellschaftlicher Ablehnung, habe ich gerade gedacht, bei dem Zeugnis, das wir gehört haben, das haben die damals auch erlebt, gesellschaftliche Ablehnung, Benachteiligung, Rufschädigung, Gefängnis und Verfolgung, da standen sie in Gefahr, Jesus zu verleugnen. Ja, sie kamen ja aus jüdischer Glaubenstradition und ihre Hinwendung zu Jesus Christus geschah, weil sie ihn als den im Alten Testament lange vorher gesagten und nun erschienenen Retter und Messias erkannt hatten. So hatten sie sich ihm als ihrem persönlichen Retter anvertraut. Sein Leiden und Sterben machte ihm Sinn, von der Verkündigung des Evangeliums her plötzlich Sinn für sie. Sie erkannten, das bedeutet unsere Rettung. Mit seiner Auferstehung bestätigte ihn der allmächtige Gott als den Retter für Israel und die Welt. Ja, und im Heiligen Geist wirkt Jesus, der Lebendige, weltweit in den Seinen und ist bei ihnen. Das war ihnen alles klar geworden, aber diese Sichtweise wurde von ihrem jüdischen Kontext, in dem sie gesellschaftlich unterwegs waren, vehement abgelehnt und in Frage gestellt. Und das hat nun Spuren hinterlassen. Es wurde mit den alttestamentlichen Schriften argumentiert. Es wurde Druck aufgebaut. Zuckerbrot und Peitsche könnte man vermuten. Es wurde gesagt, kehrt zurück zu euren früheren Traditionen, dann seid ihr anerkannt, werdet geschätzt und seid schließlich auch ganz und gar biblisch doch unterwegs. Aber wenn ihr stur bleibt, dann werden wir dafür sorgen, dass es euch schlecht geht. Der Hebräerbriefschreiber will nun diesen angefochtenen Christen klar machen: Nein, ihr seid auf dem richtigen Weg. Jesus ist dieser einzige Weg zum Heil. Jesus, er ist der Messias, er ist eure Rettung und wer an ihm vorbeilebt oder ihn wieder verlässt und verleugnet, der geht verloren. Weil kein einziger Mensch vor Gott in eigener Gerechtigkeit bestehen kann. Das ist eigentlich ein Kerngedanke, der ihnen, als sie zum Glauben an Jesus Christus kamen, klar vor Augen stand. Nun, der Schreiber knüpft also am jüdischen Denken an und erklärt, dass das, was Gott seinem Volk Israel in der Zeit vor Jesus getan und gesagt hatte, alles auf Jesus Christus zuläuft und von ihm her gedeutet werden muss. Und so geht er Schritt für Schritt mit seinen Lesern verschiedene Themen durch. Jetzt kommen die 30 Sekunden für jedes Kapitel, also im Durchschnitt schätze ich mal. Kapitel 1. Jesus, er ist der Sohn Gottes, der über allem steht. Er ist Gott gleich. Er ist das Wort Gottes, durch den und durch das Gott diese Welt auch geschaffen hat. Zweites Kapitel. Gott wird in Jesus Mensch. Er erniedrigt sich, um uns Menschen in unserer Not, in unserem irdischen Dasein, menschlichen Dasein, eins zu eins begegnen zu können. Er leidet, wie ein Mensch gelitten hat, wie jeder Mensch in dieser Mensch leiden kann. Er kann uns verstehen. Kapitel 3. Mit diesem fleischgewordenen Wort Gottes, so drückt sich der Evangelist Johannes in Johannes 1 aus. Aber diesen Gedanken hat der Hebräerbriefschreiber hier auch. Mit diesem fleischgewordenen Wort Gottes spricht Gott uns Menschen an. Und immer wenn er spricht, ist das ein Heute, eine besondere Situation. Dann gilt es, auf ihn zu hören. Gott hat in der Geschichte Israels immer wieder zu seinem Volk geredet. Und oft hat Israel zu alttestamentlicher Zeit nicht auf Gottes Wort geachtet, hat ihm nicht gehört und hat nicht auf ihn gehört und ihm nicht gehorcht. Und in diesem Sinn, wer Jesus ignoriert, wer die Verkündigung des Evangeliums nicht hört, es ignoriert, für den hat es ewige Konsequenzen. Der verpasst seine Rettung. Dann Kapitel 4. Die erste Generation, die viele hundert Jahre vor den Hebräerchristen aus der Knechtschaft Ägyptens ausgezogen war, diese erste Generation erreichte das verheißene Land Kanaan nicht. Das Land der Ruhe erreichte es nicht, weil sie Gottes Möglichkeiten und seinen Verheißungen nicht glaubten. Deshalb erreichten sie dieses Land nicht. Und in diesem Sinne nimmt er den gedanklichen Vergleich, wer Jesus verpasst, der kommt auch nicht zur Ruhe. Er steht unter dem Eindruck, er müsse sich sein Heil verdienen. Er steht unter dem Eindruck, er müsse den Maßstab Gottes in eigener Kraft erfüllen. Und dem bleibt der Himmel verschlossen. Kapitel 5. Jesus, der wahre und perfekte Hohepriester. Einer, der außerhalb der alttestamentlichen Norm liegt. Einer wie der geheimnisvolle Melchisedek, der dem Abraham begegnete. Jesus, ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks, wird er genannt. Kapitel 6. An die Zweifler unter den Hebräerchristen, die Jesus begannen in Frage zu stellen, richtet der Schreiber die erste ganz ernste Mahnung und macht das ziemlich krass deutlich. Setzt eure Hoffnung auf Jesus, sonst seid ihr ewig verloren. Kapitel 7. Noch einmal der Blick auf Melchisedek und die Feststellung, wenn das Priestertum verändert wird, so wird auch das Gesetz verändert. Vers 12 in Kapitel 7. Und in diesem Zusammenhang meint das, es kommt eine andere Form des notwendigen Opferdienstes. Jesus, ein ewiger Hohepriester, der für uns eintritt und für alle Menschen aller Zeiten eigentlich der Bezugspunkt ist. Er geht nicht mit Tierblut, sondern mit seinem eigenen Blut in das Allerheiligste und er bringt damit stellvertretend diejenigen, die an ihn glauben, in die Gegenwart Gottes. Kapitel 8 wird eingeleitet mit den Worten, das ist nun die Hauptsache, wovon wir reden. Muss man dann auch hinschauen, Mensch, was meint er denn hier? Ja, und da beschreibt er Jesus, der bessere Hohepriester. Er hat ein viel höheres Amt empfangen, als es die alttestamentlichen Hohepriester innehatten. Durch seinen Dienst ist es möglich, dass in den an ihn Glaubenden Gott selbst am Wirken ist und wirksam sein kann. Gottes wirksame Gegenwart in Menschen macht Menschen zu neuen Menschen, weil sie in einem neuen, besseren Bund einer bis dahin nicht möglich gewesenen Art der Verbindung zwischen Gott und Mensch sind. Kapitel 9. Dieser Hohepriester ist also der Mittler des neuen Bundes, der, durch den es möglich ist, dass Menschen die Gewissheit des ewigen Lebens erhalten und zu Gottes Kindern werden können. Es wird auch grundsätzlich das Thema Sühne und Vergebung erklärt oder etwas ausgesagt dazu, ohne Blutvergießen zu alttestamentlichen Zeiten bezieht sich das auf diese Opfertiere, das Blut der Opfertiere, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung der Sünden. Ich kann es euch auch nicht erklären, warum das so ist, aber es ist so. Im Blut ist das Leben und ich habe es euch für den Altar gegeben, dass ihr damit entsühnt werdet, so heißt es einmal im dritten Buch Mose, Kapitel 17, wenn ich mich recht erinnere. Nun, Kapitel 10. Jesus ist im Bilde der alttestamentlichen Symbolhandlungen gesprochen, nicht nur der wahre hohe Priester, sondern auch das wahre Opfer. Johannes der Täufer, er wies schon auf Jesus hin, in Johannes 1, 29 und 36 kann man es nachlesen. Er zeigt auf Jesus und sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und es wird deutlich in Kapitel 10, Gott gibt uns Menschen ein Opfer, um aller Welt Sünde zu sühnen. Gott hat die Welt versöhnt, kann Paulus in 2. Korinther 5, 19 sagen, als Jesus am Kreuz starb. Und wir singen es jedes Jahr an Weihnachten, schätze ich, Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Freue dich, Christenheit. Und deshalb ermutigt der Schreiber des Hebräerbriefs in Kapitel 10 sinngemäß, darum kommt zu Jesus, tretet hinzu, nur bei ihm findet ihr Vergebung. Bleibt bei diesem klaren Bekenntnis zu ihm. Werft euer Vertrauen nicht weg. Es hat eine große Belohnung. Wenn ihr es wegwerft, seid ihr und ist alles verloren. Kapitel 11. Ja, diesen Jesus, man sieht ihn nicht. Man fühlt ihn nicht einmal. Und das ist ein großer Unterschied zu dem, was die Hebräer-Christen vom alttestamentlichen Gottesdienst her kannten. Da sah man viel, konnte man miterleben. Da sah man, wie der Priester die Hand auf das Lamm legte, seine Hände auf das Lamm legte und die Schuld des Sünders, der da das Lamm mitgebracht hat, auf dieses Lamm hin ausgesprochen hat. Und es starb anstelle des Sünders. Und so wurde das Thema Sühne klar vor Augen gestellt. Und jetzt glauben die Hebräer-Christen an einen Jesus, den sie nicht sehen. Aber er erklärt ihnen auch, im Alten Testament haben Menschen Gott auch geglaubt. Und wenn man ihn nicht einmal fühlt, aber er ist ganz gewiss da und auf das ist Verlass. Sein Wort ist absolut verlässlich. Er ist erfahrbar, wenn man ihm vertraut. Und dann zählt der Schreiber einige Personen aus alttestamentlicher Zeit auf, die aufgrund von Vertrauen in den lebendigen Gott, dessen Wirken und Handeln erlebt haben. Diese Personen sind keine Glaubenshelden, wie sie manchmal bezeichnet werden, sondern sie sind Glaubenszeugen. Sie legen mit ihrem Leben Zeugnis darüber ab, was Gott in und mit Menschen zu tun vermag, die nicht auf die eigenen Möglichkeiten vertrauen, sondern auf ihn. Dann Kapitel 12. Da wird deutlich, das Leben als Christ ist kein Spaziergang. Wer sich zu Jesus bekennt, erfährt Widerstand. Das ist auch heute noch so. Christen sind reich beschenkte Leute. Im Glauben an Jesus haben wir Vergebung der Schuld. Wir haben ein neues Leben, eine neue Identität geschenkt bekommen, einen offenen Himmel und vieles mehr, ja, das ewige Leben. Es ist eigentlich ganz wichtig, dass wir daran wirklich auch glücklich werden und sind, dass wir diese Freude finden, die darin steckt, was ich jetzt so ganz kurz und knapp komprimiert zum Ausdruck gebracht habe und beschrieben habe. Denn nur dadurch ist es möglich, auch Widerstand und Not und Verfolgung zu erleben. Ja, das christliche Leben ist eben nicht einfach nur menschlich machbar. Es müsste bei all dem Widerstand scheitern, den es bis zum gewaltsamen Tod, zum leiblichen Tod erleiden kann. Und so erklärt der Hebräerbriefschreiber, den Christen damals und uns heute, die schweren Zeiten in unserem Leben müssen uns zu unserer Erziehung dienen. Und Gott lässt sie zu, weil wir der Erziehung bedürfen. An der Stelle schon möchte ich festhalten, wer diese Schule in seinem Christenleben nicht kennt, bei dem würde ich ernsthafte Fragen an die Echtheit seines Christseins stellen. Kapitel 12 deckt sich mit vielen Aussagen in den apostolischen Briefen. Das, was wir oft vorschnell als Überforderung deuten und uns ins Fragen und Zweifeln bringen will, das will in unserem Leben zum großen geistlichen Gewinn werden. Nämlich darin, dass wir ganz praktisch lernen, nicht uns auf uns selbst, unsere eigenen Möglichkeiten, sondern auf die Kraft Gottes zu verlassen. Dass wir lernen, uns seiner zu rühmen und nicht unserer eigenen Stärke. So, das war ein bisschen länger als 30 Sekunden zugegebenerweise, aber damit sind wir jetzt bei der Überschrift zu Kapitel 13, bei der uns gesetzten Überschrift zu Kapitel 13 und damit den Schluss des Hebräerbriefs. Jetzt Jesus einfach besser und jetzt. Also was hat das nun für Konsequenzen für unser praktisches Leben, für die Hebräer bzw. Judenchristen damals genauso wie für uns heute? Was hat all das Gelernte aus den ersten 12 Kapiteln für Konsequenzen für unser Leben? Darum lesen wir jetzt dieses 13. Kapitel miteinander. Da heißt es, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil ihr auch noch im Leibe lebt. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen und das Ehebett unbefleckt, denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, Josua 1, Vers 5, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. So können auch wir getrost sagen, mit Psalm 118, Vers 6, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegebote, von denen keine Nutzen haben, die damit umgehen. Wir haben einen Altar, von dem zu essen kein Recht haben, die der Stiftshütte dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den Hohepriester als Sündopfer in das Heilige getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So lasst uns nun durch ihn, Gott, alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Betet für uns. Unser Trost ist, dass wir ein gutes Gewissen haben und wir wollen in allen Dingen ein ordentliches Leben führen. Umso mehr aber ermahne ich euch, dies zu tun, damit ich euch möglichst bald wiedergegeben werde. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, nehmt dies Wort der Ermahnung an. Ich habe euch ja nur kurz geschrieben, in Klammer gesagt, für mich ein Trost, wenn meine Predigten manchmal ein bisschen lang ausfallen, Klammer zu. 13 Kapitel. Wisst, dass unser Bruder Timotheus wieder frei ist. Mit ihm will ich euch, wenn er bald kommt, besuchen. Grüßt alle eure Lehrer und alle Heiligen. Es grüßen euch die Brüder aus Italien. Die Gnade sei mit euch. Kapitel 12 wurde eingeleitet mit der Ermutigung, alles abzulegen, was uns beschwert und auch alles, was uns von Jesus wegziehen will. Christen sind von innen und außen unterschiedlichsten Angriffen ausgesetzt. Verlockungen verschiedenster Art, Gefahren aller Art, sich vom Bösen und allzu Menschlichen bestimmen zu lassen. Deshalb ist es nötig, den Blick auf Jesus auszurichten und ausgerichtet zu lassen. Aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Was bedeutet das? Er will unser Leben prägen. Ich ergänze mit 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18. Da beschreibt der Apostel Paulus auch wunderschön, und das klingt ganz ähnlich für mich, wie hier. Er schreibt, wir schauen auf Jesus, auf seine Herrlichkeit. Wir schauen auf die Herrlichkeit des Herrn und wir werden verklärt, verändert von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Durch Anschauen verändert. Auf ihn schauen, dieser Blick muss erhalten bleiben. Vers 1 hier in Kapitel 13, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Bleibt fest, wenn in der Gemeinde der Spaltpilz um sich greifen will, wenn man sich nervt an der Andersartigkeit des anderen, wenn man enttäuscht wurde oder gar verletzt, wenn man sich übergangen fühlt und vieles mehr. Und wenn man sich vielleicht über Jahre schon kennt und der Glanz des Unbekannten weggewischt ist. Bleib nicht allein mit deinen Gedanken und Empfindungen. Geh damit zu Jesus. Nenne ihm ungeschönt, was in deinem Herzen abläuft. Schau auf ihn. Schau auf ihn, der für deine Schuld bezahlt hat und der dir sagt, kommt her alle, die ihr mühsam und beladen unterwegs seid. Ich habe Kraft genug. Bei mir kannst du aufatmen und kommst innerlich zur Ruhe. Meine Liebe reicht aus und will in dein Leben fließen. Dann muss die brüderliche Liebe nicht aufhören oder wackeln. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Jesus sagt, schau auf mich, ich liebe dich mehr als du je erfassen kannst und verstehen kannst. So ist es möglich, fest zu bleiben. Vers 2, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt, ergänzt er. Nun, wenn man selbst mit sich und den Umständen zu kämpfen hat, dann fallen einem die anderen und deren Bedürfnisse unter Umständen nicht wirklich ein. In der Not, so hat es einmal jemand gesagt, ist sich jeder selbst der Nächste erst einmal. Und dann, wenn ich auf der sicheren Seite bin, dann kann ich auch noch schauen, ob andere auch noch Hilfe brauchen. Deshalb diese Erinnerung, gastfrei zu sein, vergesst nicht. Jesus drückt es in Matthäus 25, Vers 40 einmal so aus, was ihr einem von meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Manchmal ist es sicherlich nicht der Weg der Bequemlichkeit, wenn es darum geht, das Notwendige zu tun, aber die Liebe von Jesus vermag uns in Gang zu bringen. Gestern fuhr ich nach einem Besuch Richtung zu Hause. Ich dachte, jetzt wird es aber Zeit, dass du dich vollends hinter die Predigt klemmst und dass die Sache Form annimmt. Und dann fuhr ich am Haus eines ehemaligen Arbeitskollegen vorbei und ich sah ihn gerade, wie er auf dem Hof stand, und ich erinnerte mich daran, dass ich schon unzählige Male gedacht hatte, oh, den Andreas muss ich auch mal wieder besuchen. Ja, und dann fuhr ich aber weiter, nein, du musst jetzt heim, du darfst ja keinen Aufenthalt, keine Ablenkung mehr erlauben. Nach einem Kilometer drehte ich wieder um und dachte, nein, jetzt weiß ich nicht, ob die Gelegenheit wieder so kommt. Und dann bin ich reingefahren zu ihm und hat sich gefreut, wir haben uns gut unterhalten. Schon einige Jahre her, da durfte ich, als er in ziemlichen Krankheitsschwierigkeiten war, einmal mit ihm beten. Und ich habe gemerkt, da ist was geblieben, er ist offen. Nun, die Liebe Jesu bringt uns in Gang, lässt uns solche Dinge nicht übersehen und dranbleiben, auch wenn es manchmal unbequem scheint. Vers 3, denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, schreibt der Hebräerbriefschreiber. Das ist für uns verwöhnten Christen eine richtige gedankliche Anstrengung, für mich auch. Und das sollte aber nicht nur am Tag der verfolgten Christen ein Thema sein. Eigentlich könnte jeder Sonntag, jeder Gottesdienst, jede Bibelstunde, die wir besuchen, ein Grund zum Dankesage sein dafür, dass wir uns in Freiheit treffen dürfen, unverfolgt, Wir wissen nicht, wie lange das noch geht. Und gleichzeitig eine Erinnerung daran, dass viele andere Christen dieses Vorrecht nicht haben und dass wir für sie beten, im Gebet einstehen. Denkt an sie, so als ob ihr selbst Mitgefangene wärt. Man muss sich reinversetzen in die Situation. Ja, dann weiß man auch, wofür man beten kann. Dann Vers 4. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden. Damals, zur Zeit der Hebräerchristen, gab es Denkrichtungen, die die Ehe zwischen Mann und Frau mit Geringschätzung bedachten. Manche meinten, Ehelosigkeit und Geringschätzung von Sexualität wäre eine noch bessere Frömmigkeitsform. Die sind auf der einen Seite vom Pferd runtergefallen. In Deutschland steht Ehelosigkeit ja auch bei vielen hoch im Kurs. Allerdings nicht, um Sexualität zu meiden, sondern um mit möglichst vielen Personen unverbindlich in ständig wechselnden Beziehungen Sex zu haben. Diese Lebensform, die auf der anderen Seite vom Pferd runterfällt, sozusagen im Bild gesprochen, die gab es in der griechischen und römischen Kultur, die die Hebräerchristen damals umgab, genauso. Daher kommt das deutsche Sprichwort, da geht's zu wie im alten Rom. Und der sittliche Verfall, der leitete den Niedergang von Hochkulturen vergangener Zeiten immer wieder ein. Und der sittliche Verfall ist dem Begriff, auch unser Volk und Land zugrunde zu richten. Wir werden das Gericht Gottes schon im Hier und Heute und mehr erleben. Und schlussendlich wird Gott diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die seine guten Gedanken im Blick auf eine biblische Ehe zwischen Mann und Frau und einer daraus resultierenden Familie dem Zerfall preisgeben und diesen noch vorantreiben. Wie können Christen diesem gesellschaftlichen Sog und Trend entgegentreten? Nun, zum einen, indem sie selbst anders leben, sich an biblischen Prinzipien orientieren, beispielsweise kein Sex vor der Ehe. Auch weil sie verstehen und begreifen, Sex verbindet Menschen auf körperlich-seelische Weise. Wenn diese Verbindung der Unverbindlichkeit und Belanglosigkeit preisgegeben wird, dann wird mit jedem Beziehungsbruch etwas gewaltsam auseinandergerissen, was miteinander verschmolzen war. Wie bei einer chemischen Reaktion. Das geht nicht ohne große seelische Wunden und Verletzungen ab. Man macht sich schuldig aneinander. Man wird mit jedem weiteren Beziehungsbruch immer weniger bindungsfähig. Und was passiert, wenn keine Bindungsfähigkeit mehr vorhanden ist? Kinder können nicht mehr in Geborgenheit aufwachsen. Kinder lernen eine Welt voller Unzuverlässigkeit kennen und sie bräuchten unbedingt Geborgenheit und Verlässlichkeit, Schutz und Liebe, um sich zu stabilen Personen entwickeln zu können. Eine intakte Elternbeziehung brauchen Kinder. Das ist das Allernötigste für ihre gesunde Entwicklung. Es entsteht ein riesiger Schaden und wir sehen ihn schon jetzt in unserem Volk. Pädagogen und Erzieher müssen sich mit Kindern auseinandersetzen, deren Welt zerbrochen ist, bevor sie überhaupt ins Leben gestartet sind. Kein Wunder, wenn Gott Gericht ankündigt. Jesus sagt, wer einem von diesen Kleinsten ein Ärgernis ist, dem wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er im Meer ersäuft würde, wo es am tiefsten ist. Wer die Familie und Ehe zerstört, der zerstört die Keimzelle eines Volkes und Landes, der begeht Selbstmord, kollektiven Selbstmord. Da sind wir gerade dabei. Also, zum einen haben wir den klaren Maßstab Gottes, aber das bedeutet noch nicht, dass Christen das damit auch leben bzw. leben können. Nur Jesus ermöglicht eine andere Lebensweise, ein gesundes Anderssein. Deshalb muss unser Blick fest auf ihn gerichtet sein. Er vergibt auch die Schuld. Beim Thema Sexualität geht es nicht ohne Schuld ab. Wir können in Gedanken und Taten verunreinigt werden. Aber keine Sünde ist so rot, dass sie nicht durch Jesus vergeben werden könnte. Das ist immer die Grundlage. Auf diese Weise können wir die Sünde ablegen, die uns ständig umstrickt, wie Hebräer 12, Vers 1 sagt. Dann Vers 5 hier in Kapitel 13. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Wow, Geld, Reichtum, Macht, alles verlockende Dinge, die ein schönes Leben versprechen, oder? Aber Menschen, die sich danach ausstrecken, die das als Lebensmaxime für ihr Leben haben, die bauen ihr Leben auf Sand. Du kannst dir weder Gesundheit noch eine Perspektive über den Tod hinaus kaufen. Und wenn Menschen mit einer solchen Lebensorientierung merken, dass es mit ihrem Leben oder ihrer Gesundheit zu Ende geht, dann merken sie, dass sie die ärmsten Schlucker sind. Reichtum auf dem Bankkonto und bettelarm im Blick auf den Himmel. Was für ein Desaster. Ein hoher Intelligenzquotient schützt allerdings nicht vor dieser Kurzsichtigkeit. Nur Jesus kann dir die richtige Brille aufsetzen, dir den rechten Blick schenken, damit du die Bewertungen in deinem Leben richtig vornimmst. Dann kann dir vielleicht auch das Ende von Psalm 73 ganz wertvoll werden und sich erschließen. Oder Asaf sagt, Gott, wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Selbst wenn mir Leib und Seele verschmachtet, bist du doch Gott, meines Herzens Trost und mein Teil, mein Gut, mein Reichtum, könnte man sagen. Was für eine große Verheißung, auch für diejenigen, die sich auf den Herrn verlassen. Wir haben es auch in der Leinwand gelesen. Auch in wirtschaftlichen Krisenzeiten haben Christen in armen Verhältnissen erlebt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen, verspricht der lebendige Gott. Vers 7. Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Mit dieser Ermahnung, da erinnert der Hebräerbriefschreiber seine Briefempfänger daran, geht zurück zur Quelle. Erinnert euch an diejenigen, die euch die Botschaft von Jesus gebracht haben. Schaut auf ihr Leben. Erinnert euch, wie sie gelebt haben und wie sie gestorben sind. Ihr Ende schaut an, heißt es da. Es gibt immer wieder Wichtigtour, auch im christlichen Bereich, damals wie heute. Und während noch so vieles so wichtig und richtig in unseren Ohren klingt, wissen wir nicht, wie diese Personen einmal aus der Welt scheiden werden. Auf dem Sterbebett kommt spätestens auf, worauf wir wirklich gebaut haben und worauf wir vertrauen. Das große Thema des Hebräerbriefs lautet, vertrau auf Jesus. Mit ihm kannst du selig sterben und deshalb erst recht glücklich leben, mit einem stabilen Fundament. Paulus schreibt im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 6, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Die fromme Gefahr ist oft die, wir meinen, wir könnten das, was Gott in uns angefangen hat, in eigener Kraft vollenden. Aber wo der Mensch aufs Podest gehoben wird, ja, da kann vieles ganz fromm und wichtig klingen, aber am Ende kannst du auf dieser Schiene weder deines Heiles gewiss werden, noch gewiss bleiben. Gott muss am Werk sein in deinem Leben. Nimm dich nicht so wichtig in deinem Frömmigkeitsbemühen, sondern lerne aus seiner Kraft zu leben. Für uns bedeutet das, was der Hebräerbriefschreiber hier schreibt, für uns bedeutet das, ja, schauen wir auf Lebensgeschichten von Christen, die den Lauf bereits vollendet haben, aber an die Lehrer zu denken, das verweist uns immer wieder, wie ich schon angedeutet habe, auf die Quelle, auch auf das Wort Gottes, auf die Lehrbriefe der Apostel. Sie sind auch Lehrer, die den damaligen Christen Orientierung gaben und die uns bis heute Orientierung geben in den Fragen, was biblisch ist und was nicht, was richtig ist, dem Evangelium gemäß und was Irrlehre ist. Nun, Vers 9 unterstreicht diesen Gedankengang. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben. Es gab und gibt immer wieder Christen, von denen Paulus auch in 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 7 schreibt. Die können scheinbar nie zu einer befriedigenden Erkenntnis kommen. Sie sind ständig aus auf neue Lehren. Und solange der Mensch so unterwegs ist, das ist wichtig, und das zu tun oder zu lassen, das wäre auch noch wichtig. Und wenn ich noch ein besserer Christ werden will, dann muss ich das vielleicht so und so machen. Und Herr X sagt so und Herr Y sagt wiederum so. Und Frau Z hat eine besondere Erfahrung mit dieser Methode gemacht. Solange der Mensch so unterwegs ist, ist er bei allem frommen Schein doch irgendwie bloß mit sich selbst beschäftigt, mit menschlichen Techniken und Methoden. Paulus warnt die Christen in Kolossä davor, ihr Leben auf irgendetwas anderes zu bauen als allein auf Jesus Christus. Kolosser 2, Vers 8. Er schreibt ihnen, seht zu, dass ihr euch nicht verführen lasst. Alles, was nicht auf Christus gründet, ist verkehrte Welt, verkehrte Orientierung. Und er unterstreicht, Jesus genügt. Jesus muss nicht durch unsere Leistung ergänzt werden, Gott zufriedengestellt werden mit dem, was wir obendrauf packen. Jesus ist nicht so klein, wie manche ihn kleinreden. Jesus allein ist unsere Rettung und unsere Kraft. Allein durch Gnade, durch den Glauben an ihn erfahren wir diese Rettung. Allein das Wort Gottes bringt uns die Wahrheit der Botschaft von Jesus nahe. So wurde das in der Reformation festgehalten. Die Lehre der Apostel ist maßgebend und Jesus ist von zentraler Bedeutung. Nur von ihm her kann sich uns das Verständnis für die alttestamentlichen Schriften erschließen. Das ist ja im Grunde auch die Schlüsselerkenntnis, die der Briefschreiber seinen Lesern durch alle Kapitel vermitteln will. Nur von Jesus her können wir das Alte Testament mit der richtigen Brille lesen. Dann Vers 13 bringt zusammenfassend noch einmal auf den Punkt, was die Herausforderung für diese Judenchristen damals war. Sie hatten durch die Erkenntnis von Jesus eine ganz andere Sicht auf ganz viele Punkte in der Geschichte des Volkes Israel erhalten. Aber mit diesem Bekenntnis zu Jesus hing auch ihr unmittelbares Leiden zusammen. Die Infragestellung durch ihren jüdischen Kontext vermittelte ihnen, ihr, die ihr als Juden sowieso wie Fremde in heidnischer Umgebung gelebt habt, der Diaspora, ihr gehört nun auch nicht mehr zur Synagoge, der Heimat den Wurzeln entrissen. Man hätte ja ihr Bekenntnis auch als besondere Form jüdischen Glaubens definieren können. Es war anfangs so, aber ihre Gegner haben das schon so dargestellt, gesagt, das ist eine Sekte, das ist keine jüdische Glaubensrichtung, und sie haben ihnen das Leben schwer gemacht. Diese Christen mussten spüren, wir gehören nicht dazu. Die Trennlinie ist Jesus Christus. Das ist heute oft auch nicht viel anders. Wenn du dich dazu bekennst, dass die Bibel für dich Maßstab und Autorität ist, und wenn du bekennst, dass du an Jesus glaubst, weil du von der biblischen Botschaft her erkannt hast, dass man nur durch den Glauben an ihn Vergebung der Sünden und eine offene Himmelstüre finden kann, dann wirkst du intolerant in einer Zeit und Gesellschaft, die für vieles offen ist, nur nicht für eine absolute Wahrheit. Die gibt es da nicht wirklich. Aber Jesus ist der einzige Weg und die einzige Wahrheit. Und ohne ihn gehen Menschen ewig verloren. Ohne ihn können sie nur ihre eigene scheinbare Rechtschaffenheit vorweisen. Und die fliegt einmal vor dem lebendigen Gott und vor seiner Reinheit und Heiligkeit als der größte Schwindel und Selbstbetrug auf. Es kann also auch heute sein, dass wir Nachteile erleben, wenn wir uns zu Jesus bekennen. Keine oder wenig menschliche Anerkennung erleben. Aber wenn du bei Gott bekannt bist und dir bewusst machst, dass du von ihm so sehr geliebt bist, dass er sich selbst bis in den Tod für dich, für uns hingegeben hat, damit du nicht verloren gehen musst, dann kannst du mit aufrechtem Gang durchs Leben gehen und musst dabei nicht einmal auf andere geringschätzig herabschauen, wie das sonst in der Welt passiert. Christen haben zu allen Zeiten sogar ihr Leben hingegeben für ihr Bekenntnis zu Jesus. Das deutet der Hebräerbriefschreiber in Vers 14 hier an. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Diese Erdenzeit ist Durchgangsstation, ist noch nicht das Ziel. Die heile Welt im vollkommenen Sinn, die ersehnen wir. Vor dem Gottesdienst habe ich mich mit Manfred unterhalten. Wenn dann die körperlichen Schwierigkeiten da sind, gesundheitliche Beeinträchtigungen, Schmerzen, wenn man nicht mehr richtig schlafen kann und all das, was uns in diesem Leben schwer machen kann, dann merken wir, wir leben nicht in dieser heilen Welt, die wir ersehnen. Wir ersehnen sie, ja, und es gibt sie, ja, es gibt sie, aber nicht in dieser Welt. Und wir leben auf sie zu. Sie ist das Ziel, wenn wir bei Jesus ankommen. Wenn wir hier unsere Augen auf der Erde einmal schließen, dann dürfen wir Jesus sehen, wie er ist, und ihm unmittelbar begegnen in dieser anderen Dimension, die uns mit unseren menschlichen Sinnen hier doch weitgehend verborgen ist, aber absolut real und vollkommen in ihrer Schönheit und Herrlichkeit jetzt schon Realität ist für die, die schon angekommen sind am Ziel und die auf uns wartet.